7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Und diese Episode ist was Besonderes, aber dazu kommen wir später. Heute ist Freitag, der 11. Oktober und wie immer haben wir ein buntes Potpourri an Themen und Ereignissen der anstehenden 42. Kalenderwoche zusammengestellt. Unter anderem befassen wir uns mit der Bekanntgabe der Wirtschaftsnobelpreisträger und den Umsatzzahlen zum 3. Quartal von Nestlé. Doch wieder einmal steht die Geldpolitik im besonderen Fokus der Märkte, denn die Oktobersitzung der Europäischen Zentralbank wird mit Spannung erwartet. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinen Kollegen Martin Pürkel, währungspolitischer Korrespondent, sowie Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Zunächst ein Blick zurück auf ein Ereignis, das einige Tage zurückliegt und für einiges Aufsehen gesorgt hat. Es geht um den Börsengang des Wissenschaftsverlags Springer Nature. Damit hat sich meine Kollegin Sabine Reifenberger befasst. Hallo Sabine.
Hallo Franz, grüß dich.
Sabine, aber bevor wir uns Springer Nature widmen, ich hatte ja eingangs erwähnt, dass diese Episode besonders ist und da lüfte ich jetzt gemeinsam mit dir mal den Schleier. Es ist nämlich unsere 200. Episode. Das ist doch wahrlich ein Grund zum Feiern hier in unserem vergangene Woche eröffneten neuen Podcast-Studio. Hast du den Sekt mitgebracht?
Ich habe da ehrlich gesagt ein bisschen auf die Chefredaktion gesetzt.
Oh, okay, dann warten wir mal ab.
Aber wenn er kommt, dann stoße ich mit dir an.
Ah, super. Dann stoßen wir nachher nämlich auch auf deine Vorgängerin Christiane Lang und insbesondere eine weiterhin aufregende Zukunft an. Denn an Ereignissen, auf die hingewiesen werden sollte, wird es weiterhin nicht mangeln. Nun lass uns aber über das Unternehmen sprechen, das seit einigen Tagen die Frankfurter Börsenfamilie erweitert. Der Wissenschaftsverlag Springer Nature, bei dem Holzbrink und der Finanzinvestor BC Partners investiert sind, der hat den Sprung aufs Parkett geschafft.
Genau, die Aktie ist am 4. Oktober in den Handel gestartet an der Frankfurter Börse und das auch gleich ziemlich dynamisch. Die Anteile waren zu 22,50 Euro platziert worden. Der erste Kurs lag dann gleich bei 24 Euro.
Na, das liegt ja gar nicht übel. Woran liegt das?
Also ein Grund ist, dass Springer Nature bei der Bewertung wohl im Vergleich zu Wettbewerbern eher konservativ geblieben ist. Im Vergleich zu beispielsweise der in London börsennotierten Relx Group, da gibt es einen Abschlag von bis zu 50%. Allerdings muss man sagen, Springer Nature hat ja auch schon miterlebt, dass so ein Börsengang kein Selbstläufer ist.
Ja, der CEO Frank Vranken-Peters hat das ja in seiner Rede zum Börsengang jetzt sogar mit einem Augenzwinkern erwähnt.
Genau, es gab ja 2018 schon einen sehr konkreten IPO-Versuch. Einige werden sich vielleicht erinnern, der ist damals am letzten Tag des Bookbuilding wieder abgeblasen worden. Und 2020 wollte Springer Nature dann nochmal einen Anlauf wagen. Der CEO hat jetzt beim erfolgreichen IPO gesagt, es ist kein großes Geheimnis, dass es nicht das erste Mal ist, dass wir diese Reise antreten. Das Projekt lief dieses Mal übrigens intern auch unter dem Namen Skywalker. Warum? Man hat das so begründet, Skywalker sei die größte Macht im Universum.
Ja, da möge die Macht weiterhin mit Ihnen sein. Hier in Frankfurt haben die Deutsche Bank, JP Morgan und Morgan Stanley den Börsengang begleitet. Wie verändern sich denn jetzt die Besitzverhältnisse?
Ja, jetzt liegen 13% der Aktien von Springer Nature im Streubesitz. Der Finanzinvestor BC Partners, der hat im Zuge des Börsengangs Anteile verkauft, hat dafür 320 Millionen Euro eingenommen und der Anteil von BC Partners, der sinkt von 47% auf 36%. Es wurden auch noch neue Aktien ausgegeben, durch die dann 200 Millionen Euro ins Unternehmen fließen. Das soll dem Schuldenabbau bei Springer Nature dienen und durch diese Kapitalerhöhung verändert sich auch der Anteil von Hauptaktionär Holzbrink. Die werden ein bisschen verwässert von 53% auf 51% der Anteile.
Jetzt aber zur anstehenden Woche. Da steht, wie erwähnt, insbesondere die EZB-Ratssitzung im Fokus. Und hierfür begrüße ich unseren währungspolitischen Korrespondenten Martin Pürkel. Hallo Martin.
Hallo Franz.
Martin, vor einigen Wochen galt eine weitere Zinssenkung der EZB bereits im Oktober als unwahrscheinlich. Nun spricht dem Vernehmen nach vieles dafür, dass es doch dazu kommt. Was ist passiert?
Ja, vor allem zwei Dinge. Zum einen, die Inflation ist im September nach einer Erstschätzung auf 1,8% gefallen in der Eurozone. Das war zwar erwartet worden insgesamt, dass es einen Rückgang gibt. Allerdings sind die Verbraucherpreise in vor allem Frankreich und in Spanien doch deutlich stärker gesunken als prognostiziert. Das ist der eine Punkt. Aber ich glaube, noch wichtiger ist, dass sich die Zweifel bei der EZB mehren, ob sich die Eurowirtschaft wirklich so stark erholt, wie die EZB es lange Zeit vermutet hat. Wir erleben weiterhin keinen anziehenden privaten Konsum. Die Investitionen der Unternehmen stocken auch. Und wenn wir uns Konjunkturindikatoren anschauen, wie Einkaufsmanager-Indizes, beispielsweise für die Euro-Industrie, so sind die auch zuletzt enttäuschend ausgefallen. Das heißt, es mehren sich einfach die Zweifel, dass die Euro-Wirtschaft deutlich schlechter läuft. Zwar hat die EZB kein Wachstumsmandat, aber sie schaut natürlich trotzdem aufs Wachstum. Allein schon deshalb, weil eine geringere wirtschaftliche Aktivität auch den Inflationsdruck senkt.
Okay, dann bleiben wir mal kurz bei der Inflation. Wie du erwähnt hast, ist die ja im September gefallen und zwar unter das EZB-Ziel von 2% und sogar auf den niedrigsten Wert seit rund 3 Jahren. Warum dürfte die Teuerung in den kommenden Monaten wieder steigen?
Ja, dazu müssen wir uns mal anschauen, warum die Inflation in den vergangenen Monaten relativ deutlich gesunken ist. Das liegt nämlich vor allem an den Energiepreisen. Im Jahresvergleich ist Energie deutlich günstiger, als es eben noch vor einem Jahr der Fall war. Das wird sich aber im November umkehren, dieser Effekt, und dann dürfte es wieder steigende Inflationsraten geben, sodass wir uns wieder Richtung 2,5% nähern werden. Aber im kommenden Jahr dürfte es dann wieder mutmaßlich rückläufig werden, die Inflationsraten, und mutmaßlich auch auf das Inflationsziel der EZB von 2% wieder fallen.
Okay, und wie du auch schon erwähnt hast, ist die wirtschaftliche Entwicklung im Euroraum eher mau. Welche Bedeutung hat das jetzt für die Überlegungen zur Geldpolitik und ja zu den strategischen Entscheidungen, die fallen werden?
Ja, wie eben bereits kurz erwähnt, eine geringere Wirtschaftsleistung bedeutet auch einen geringeren Inflationsdruck. Einfach deswegen, weil bei einer schlecht laufenden Wirtschaft die Nachfrage nach Gütern, aber auch nach Dienstleistungen niedriger ist, was für Unternehmen den Spielraum reduziert, die Preise zu erhöhen. Das ist ein Punkt. Das zweite Thema, wenn wir uns das Lohnwachstum anschauen, was ja stark auch für die Dienstleistungsinflation zuletzt verantwortlich war, so ist es natürlich für Arbeitnehmer und Gewerkschaften schwieriger, hohe Lohnforderungen durchzusetzen, wenn das Unternehmen und auch generell die Wirtschaft eher in einer schlechten Phase ist.
Okay, nun gibt es ja bei der EZB, so wie auch bei anderen Notenbanken, 2 Lager, die sogenannten Falken und die Tauben. Die Raubvögel, die stehen hierbei für eine grundsätzlich eher restriktive Geldpolitik und bekanntlich gehören die beiden Deutschen im EZB-Rat diesem Lager an. Was war denn von Ihnen zu hören und wie stehen Sie dazu?
Ja, Ihre jüngsten Äußerungen sind schon ein Hinweis darauf, dass es eine Zinssenkung jetzt in der kommenden Woche geben könnte. Bundesbankpräsident Joachim Nagel hat nämlich öffentlich in einem Podcast betont, dass er offen dem gegenübersteht, darüber in der kommenden Woche zu diskutieren und hat die Erfolge bei der Inflationsbekämpfung betont. Und EZB-Direktorin Isabel Schnabel wiederum, sie hat in der Rede zuletzt eben auf diese wirtschaftliche Schwäche hingewiesen und gesagt, man dürfe den Gegenwind, den das Wachstum derzeit in der Eurozone erfährt, nicht ignorieren als EZB. Auch das ist ein Signal Richtung möglicherweise schnellerer Lockerung als vor einigen Wochen noch gedacht. Eben wenn diese Aussagen gerade von, wie von dir angesprochen, von Falken kommen und eben nicht von Tauben, die diese Haltung ja schon länger vertreten. Und auch Äußerungen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde vor dem Europäischen Parlament deuten eben darauf hin, dass es jetzt kommende Woche eine Zinssenkung geben könnte.
Und wie reagieren die Finanzmärkte auf diese jüngsten Entwicklungen?
Da hat sich die Einschätzung deutlich geändert. Wenn wir uns mal zurückversetzen zur letzten Zinssitzung der EZB im September, da gab es von Lagarde eher noch Signale, dass es nicht so aussieht, als wäre im Oktober schon die Zeit reif für eine weitere Lockerung. Da haben die Finanzmärkte auch eine Zinssenkung nur mit rund 25% eingepreist an den Terminmärkten. Inzwischen sind wir bei 90% angelangt, also deutlicher Unterschied. Und auch wenn wir uns die längerfristige Perspektive anschauen, so gehen die Finanzmärkte inzwischen von 6 Zinssenkungen bis Ende 2025 aus, sodass wir dann bei einem Einlagensatz von 2% wären. Das ist durchaus eine optimistische Prognose. Also da gibt es auch schon Stimmen aus dem EZB-Rat, die eben sagen, ja, das ist vielleicht übers Ziel hinausgeschossen. Gerade weil man auch nicht weiß, wo der neutrale Zins liegt, ob er nicht über diesen 2% Einlagensatz liegt. Von daher müssen wir mal schauen, ob die Märkte da nicht zu optimistisch sind, aber mit der Zinssenkung im Oktober könnten Sie recht behalten.
Okay, vielen Dank, Martin. Da dürfen wir also gespannt sein, welche Schritte die EZB unternimmt und ob sie es damit tatsächlich schafft, der derzeitigen Entwicklung etwas entgegenzusetzen.
Ja, vielen Dank, Franz.
Und nun zu weiteren Themen und Terminen der kommenden Woche. Am Montag werden einige Wirtschaftswissenschaftler wieder gebannt vor dem Telefon sitzen und auf ein Klingeln warten. Denn an dem Tag wird bekannt gegeben, wer in diesem Jahr den Wirtschaftsnobelpreis bekommt. Sabine, der Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften, wie er offiziell heißt, ist ja immer ein Highlight im akademischen Kalender. Gibt es denn schon Favoriten?
Also da werden im Vorfeld ja keine Nominierungen in dem Sinne bekannt gegeben, aber ein paar Namen von möglichen Kandidaten, die schwirren natürlich durchs Netz. Da sind auch bekannte Namen darunter, die immer mal wieder auftauchen, zum Beispiel Robert J. Schiller, der ist für seine Arbeit zu Finanzmärkten vielen ein Begriff. Der Verhaltensökonom Ernst Fair wird immer gerne genannt und auch der Verteilungsökonom Anthony Atkinson oder der Geldpolitiker Alan Taylor, bekannt durch die sogenannte Taylor Rule. Die gelten immer mal wieder als mögliche Kandidaten, nicht zuletzt auch Moritz Schularik, der Präsident des IFW in Kiel. Also mal sehen, ob es den einen oder vielleicht sogar mehrere aus diesem Favoritenkreis trifft.
Naja, wenn wir mal ehrlich sind, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der Preisträger gewisse typische Merkmale trägt. Weiß, männlich, älteren Semesters und in den USA lehrend.
Ja, das stimmt. Wenn man auf die Preisträgerliste schaut, dann kommt dieses Profil tatsächlich relativ häufig vor. Eine Ausnahme war da Claudia Goldin, die Preisträgerin des vergangenen Jahres. Sie war übrigens erst die dritte Frau, die diesen Preis seit der Einführung 1968 gewonnen hat und die erste, die ihn solo bekommen hat.
Na gut, die Geschichte des Wirtschaftsnobelpreises ist ja auch etwas kürzer. Du hast ja gerade gesagt, er wurde 1968 ins Leben gerufen und zwar von der schwedischen Zentralbank zum 300-jährigen Bestehen der Bank. Der Wirtschaftsnobelpreis gehört damit nicht zu den ursprünglichen Nobelpreisen, die auf das Testament von Alfred Nobel zurückgehen.
Genau, das merkt man allerdings der Verleihung dann nicht an. Die Bekanntgabe erfolgt wie bei allen anderen Nobelpreisen auch während der Pressekonferenz in der ehrwürdigen Royal Swedish Academy of Sciences. Und wer möchte, der kann übrigens auch live dabei sein bei dieser Konferenz am Montag um 11.45 Uhr. Da gibt es einen Livestream, bei dem wird dann die Wahl des Komitees begründet. In der Regel spricht auch der Preisträger oder die Preisträgerin dann ein paar Worte und oft wird dann da auch geschildert, wie sich der Moment abgespielt hat, als dann wirklich das Telefon geklingelt hat und der ersehnte Anruf gekommen ist.
Ja, da wird es dann menscheln. Diese persönlichen Geschichten machen ja die Bekanntgabe immer besonders spannend. Und neben Ruhm und Ehre gibt es auch noch eine üppige Dotierung.
Genau, der Preis ist wie die anderen Nobelpreise mit 11 Millionen schwedischen Kronen dotiert. Also umgerechnet sind das rund 950.000 Euro. Und die offizielle Vergabe, die findet dann am 10. Dezember in Stockholm statt, am Todestag von Alfred Nobel.
Wir müssen ja noch einen Blick auf einen der größten Player in der Lebensmittelbranche werfen. Nestlé legt am nächsten Donnerstag Zahlen vor. Und das klingt ja eigentlich nach einem Routinetermin. Dieses Mal gibt es aber eine Besonderheit, richtig?
Das stimmt. Es ist nämlich dieses Mal die erste Veröffentlichung seit dem Rückzug des langjährigen CEO Mark Schneider. Der hat das Unternehmen seit 2017 geleitet. Und im August hat Nestlé dann recht überraschend bekannt gegeben, dass Schneider das Unternehmen verlässt.
Ja, und mit der Nachfolgeregelung haben sie Journalisten wie mir auch einen besonderen Gefallen getan. Der Nachfolger von Schneider heißt nämlich Laurent Freix. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist ein Franzose, der vorher das Lateinamerika-Geschäft von Nestlé geleitet hat. Viele fragen sich jetzt natürlich, welche Akzente wird der neue CEO setzen?
Ja, die Antwort darauf gibt er uns hoffentlich am nächsten Donnerstag. Was klar ist, es werden wohl einige unangenehme Schritte bevorstehen. Nestlé musste Ende Juli die Umsatzprognose für das laufende Jahr senken. Beim organischen Wachstum war ursprünglich mal ein Plus von 4% etwa geplant. Jetzt peilt man nur noch mindestens 3% an. Und ein Grund für das schwächere Wachstum waren unter anderem weniger starke Preiserhöhungen im ersten Halbjahr. Die Stimmung im Konzern war insgesamt also schon mal besser.
Und kann man schon irgendwie absehen, was diese Gemengelage für das Geschäft von Nestlé in Deutschland bedeutet?
Ja, es gibt ja auch hier in Frankfurt einen großen Standort. Nestlé setzt in Deutschland besonders auf Kosteneffizienz, heißt es. Das kann man frei übersetzen mit "es wird gespart". Der Konzern verweist da gern auch auf die Preissensibilität der deutschen Verbraucher. Die ist natürlich für das Geschäft nicht sehr hilfreich. Und schon im vergangenen November hatte Nestlé ja angekündigt, dass im Außendienst wohl knapp 90 Stellen wegfallen werden. Und in diesem Frühjahr ist dann noch bekannt geworden, dass auch in der Zentrale hier in Frankfurt wohl weitere 119 Jobs gestrichen werden sollen.
Und wie immer an dieser Stelle eine Auswahl weiterer Termine der kommenden Woche, die zumindest Kurzerwähnung finden sollten. Am Montag sind die Börsen in Japan wegen des Feiertags Nationaler Sporttag geschlossen. Zur Wochenmitte veröffentlicht die Internationale Energieagentur den World Energy Outlook. Am Donnerstag beginnt in Brüssel das Treffen des Europäischen Rats, das bis Freitag angesetzt ist. Und zum Wochenabschluss wird am Bundesgerichtshof BGH in Karlsruhe zur Änderung der Kostenverteilung in Wohneigentümergemeinschaften verhandelt. Außerdem wird eine Bilanz des Pilotprojekts zur Vier-Tage-Woche in Deutschland von dessen Initiatoren veröffentlicht. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 10. Oktober. Die aktuellen Themen und Angebote der Börsenzeitung finden Sie mitsamt Links und weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge. Und ich wünsche Ihnen jetzt einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende. Wir lassen jetzt erstmal die Korken knallen. 200 Folgen, 7 Tage Märkte. Bleiben Sie uns auch in Zukunft gewogen.
Genau. Wir stoßen auf Sie alle an und freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.